Heute das Morgen verstehen.
Good afternoon from New York. We're coming back on the air with the breaking news out of Paris, where an inferno is burning at the famed Notre Dame Cathedral.
Notre Dame Cathedral in Paris is gripped by a raging fire.
Les pompiers évoquent un départ de feu dans les combles de Notre Dame.
Eines der bedeutendsten Wahrzeichen der französischen Hauptstadt steht in Flammen.
Die Welt hielt den Atem an, als am 15. April 2019 die Kathedrale Notre Dame de Paris in Flammen stand. An diesem Tag brannte der hölzerne Dachstuhl des Pariser Wahrzeichens komplett aus. Die Haupttürme, die Wände des Mittelschiffs und die Seitenschiffe blieben intakt, aber der Vierungsturm und Teile des Mittelschiffs stürzten ein. Seitdem sind ExpertInnen mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Weil die Originalpläne der Kathedrale verloren sind, orientieren sie sich für die Restauration der Gewölbedecke an einem 3D-Modell der Kathedrale, angefertigt von dem amerikanischen Kunsthistoriker Andrew Tallon, der bereits 2018 verstarb. Tallon hatte die Kathedrale mit einem aufwendigen Laserscan-Verfahren ausgemessen und so 1 Milliarde Datenpunkte über das Gebäude gesammelt, die für die Restauration nun von unschätzbarem Wert sind. Über eine solche Laserscan-Technologie, im Speziellen über die sogenannte LIDAR-Technologie, die nicht nur zentral für die Vermessung der Welt und unserer Umgebung ist, sondern auch als Schlüsseltechnologie für die vernetzte und smarte Welt von morgen gilt, möchten wir heute sprechen. Wir, das sind
Lea
und Finn.
Die LIDAR-Technologie, darum soll es heute gehen. LIDAR, das ist ein Akronym, ähnlich wie ein Begriff, der uns alle betrifft und den wir alle kennen. Das ist Radar oder auf Englisch Radar. Radar steht für Radio Detection and Ranging und die LIDAR-Technologie steht ähnlich für Light Detection and Ranging. Das gibt uns auch schon ein Signal, was an dieser Technologie besonders ist, denn sie arbeitet nicht mit Radiowellen, sondern mit Lichtwellen, also mit Laser, um Abstände und Geschwindigkeiten zu anderen Objekten zu messen. Das ist die LIDAR-Technologie, um die es heute gehen soll. Wir möchten ein wenig beleuchten, wo kommt diese Technologie her und vor allem, wo wird sie angewandt? Warum ist sie so besonders? Warum ist sie beispielsweise das Kernstück in gewisser Weise von autonomen Autos und vor allem von den Sensoren, die erlauben, dass diese Autos sich im Straßenverkehr bewegen können? Warum ist sie aber auch mittlerweile in den neuesten iPhones vorhanden und was kann man damit eigentlich alles so anstellen? Die LIDAR-Technologie wurde schon vor vielen Jahren erfunden und zwar in den 1960er Jahren. Und wie so sehr oft in der Technologiebranche wurde sie erstmals militärisch genutzt. Ganz besondere Bekanntheit erlangte LIDAR nämlich bei der Apollo 15 Mission im Jahr 1971. Damals wurde der Apollo Laser Altimeter dafür benutzt, die Mondoberfläche zu kartografieren, also um die gesamte Mondoberfläche per LIDAR-Technologie abzuscannen und einzulesen und zu vermessen.
Ja, wie funktioniert diese Technologie, diese LIDAR-Technologie? Und da hilft vielleicht auch die Analogie zu Radar. Das System sendet nämlich Laserimpulse aus und misst die Zeit, die die Lichtwellen brauchen, um von der Umgebung zurückgestreut zu werden. Aus der verstrichenen Zeit lassen sich dann genaue Abstände zwischen dem Sensor und den Objekten in der Umgebung errechnen. Das Verfahren kann auch dazu genutzt werden, dreidimensionale Darstellungen von Umgebungen oder Gebieten zu erzeugen. Dazu ist eine schnelle Abfolge von Laserimpulsen nötig. Die Informationen von Rückstreuung und Variation werden schließlich zu einem hochauflösenden 3D-Bild der Umgebung zusammengefügt. So können die Sensoren Größe, Richtung und Geschwindigkeiten von Objekten in der Umgebung präzise erfassen. Dargestellt werden diese Informationen dann schließlich in einer sogenannten Punktwolke. Das sind Visualisierungen von Datenpunkten, die eigentlich am Ende des Tages aussehen so ein bisschen wie Hologramme aus Science-Fiction-Filmen, die wir kennen.
Ich finde das einen total schönen Begriff, die Punktwolke, das hört sich irgendwie niedlich an, ist aber natürlich eigentlich was total Kompliziertes und auch was sehr Beeindruckendes technologisch gesehen. Und die Technologie, LIDAR-Technologie, die bringt dadurch auch einige Vorteile, dadurch, dass sie durch Lichtwellen also an Objekte diese Punkte wirft und dann misst, wie lange die brauchen, um zurückzuwandern, die Lichtwellen. Denn Erstens ist mit der LiDAR-Technologie das Vermessen in Echtzeit möglich und vor allem bei widrigen Bedingungen, also beispielsweise auch im Dunkeln oder bei starkem Regenfall etc. Außerdem, mal im Vergleich zu Kamerabildern zum Beispiel, bietet LiDAR natürlich auch einen gewissen Grad an Anonymität, weil man keine einzelnen Individuen ausmachen kann. Das bringt also einen gewissen Vorteil beim Thema Datenschutz. Und aus diesen Informationen, die Finn gerade beschrieben hat, aus dieser Punktwolke, lassen sich viele verschiedene Schlüsse für Anwendungen ziehen. Zum einen wird LiDAR, wie eben schon erwähnt, in der Geographie und auch Archäologie zur Untersuchung von verschiedenen Oberflächen, der Mondoberfläche beispielsweise, aber im Normalfall ehrlicherweise der Erdoberfläche eingesetzt. Aber in den letzten Jahren sind die Systeme, die die LiDAR-Technologie nutzen, vor allem auch als Schlüsseltechnologie für autonome Fahrzeuge in den Fokus unserer Aufmerksamkeit gerückt. Und, das werdet ihr nachher hören, auch mobile Geräte nutzen immer mehr das LiDAR-System, beispielsweise auch die neuesten iPhones, die damit erlauben, ganze Räume abzuscannen und in Windeseile zum Beispiel in einen Grundriss zu verwandeln oder auch 3D-Objekte einzulesen und somit also auf einmal mitten auf dem iPhone eine 3D-Version eures eigenen Buches beispielsweise greifbar zu machen. Also LiDAR von der Mondoberfläche bis hin ins iPhone. Wie ist es jetzt dazu gekommen? Was kann man alles mit LiDAR ganz konkret anstellen?
Ja, du hast es gerade schon angedeutet. LiDAR wird schon seit Jahrzehnten zur Vermessung der Erdoberfläche oder auch des Meeresbodens eingesetzt. Auch in der Meteorologie übrigens ist es sehr verbreitet, damit zum Beispiel CO2-Belastungen in der Luft zu messen. Und speziell auch bei der Kartografierung oder der geografischen Überwachung von bestimmten Gebieten kommt LiDAR zum Einsatz. Und das findet vor allem luftgestützt statt. Das bedeutet, die LiDAR-Systeme werden an Flugzeugen befestigt. Und die überfliegen dann einen bestimmten Raum und messen in diesem Korridor die Laserimpulse, die von Objekten auf oder unterhalb der Bodenfläche reflektiert werden. Das können Gebäude sein, das kann aber auch die Vegetation des Gebietes sein, zum Beispiel. Ein ausgegebener Laserpuls kann dann einfach oder mehrfach zurückgegeben werden, wenn er auf dem Weg zum Boden auf mehrere Reflexionsoberflächen trifft. Die erste Rückgabe kann dann einem hohen Punkt zugeordnet werden, zum Beispiel dem Blätterdach von Bäumen oder dem Dach von einem Gebäude. Die mittlere Rückgabe erfasst halbhohe Punkte im Gelände, zum Beispiel die Vegetationsstruktur wie Büsche oder halbhohe Bäume. Und die letzte Rückgabe entspricht dann eigentlich mehr oder weniger dem Boden, also der Erdoberfläche.
Das heißt, das können wir uns so ein bisschen so vorstellen, als ob wir wahnsinnig viele Flummis einfach mal in die Luft werfen oder um uns herum werfen. Und wenn ein Flummi wahnsinnig schnell zurückkommt, dann können wir davon ausgehen, dass relativ nahe uns eine Wand beispielsweise steht. Bloß, dass ein Flummi uns nicht die Informationen noch liefern kann, was denn dieses Objekt tatsächlich ist. Aber dann ist die LiDAR-Technologie ähnlich mit wahnsinnig vielen Punkten ausgestattet, mit Laserpunkten, die uns also basierend auf dem Rückflug und auf der Geschwindigkeit des Rückflugs dann sagen kann, was um uns herum passiert.
Ganz genau. Und das wird vor allem dann spannend, wenn du das mit Positionsdaten kombinierst, also GPS-Daten zum Beispiel, weil dann kannst du mit diesen Entfernungsmesswerten ein durchaus detailliertes, dreidimensionales Abbild des reflektierenden Raums erstellen. Und die nutzen auch verbreitete Kartendienste, wie zum Beispiel Google Earth. Man kann mit Google Earth VR sich auch, also auch durch Landschaften fliegen, dreidimensional. Und da ist es sehr beeindruckend, wie detailliert diese Landschaften eigentlich aufgenommen sind. Das kann man bis auf einzelne Blätter und Bäume nachverfolgen. Und das ist alles möglich durch diese Technologie, die auch in den letzten Jahren immer mehr verfeinert wurde.
Ja, jetzt hört sich dieses Akronym ja so an, als ob wir immer wieder LiDAR sagen. Also LiDAR ist das so mit der LiDAR-Technologie, aber ganz im Gegenteil, Gott sei Dank, ist die LiDAR-Technologie so mächtig, denn die NASA beispielsweise ist auch in der Lage, mit LiDAR-Scans zum Beispiel das Blätterdach des Amazonas-Regenwaldes zu vermessen, um Veränderungen im Baumbestand festzustellen oder auch herauszufinden, wie viel CO2 dort regelmäßig gebunden werden kann. Oder in der Archäologie, dort wird die Technologie eingesetzt, um die Ruinen einer antiken Maya-Metropole im Urwald von Guatemala zu entdecken, zu erkunden und auch zu vermessen. Und trotz des wuchernden Urwalds darüber können so also archäologische Entdeckungen gemacht werden, ohne dass dieses Gebiet mühsam am Boden erkundet werden muss. Auch Apple nutzt LiDAR für die Kartografierung. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, diese Autos, die rumfahren, um, es war für Apple der Fall, ebenso für Google Maps, die rumfahren, um detaillierte Umgebungsinformationen für die verschiedenen Kartendienste zu sammeln, die hatten auch LiDAR-Sensoren, meist auf dem Dach. Also wir ziehen mal ein Zwischenfazit. LiDAR-Daten tragen maßgeblich zur Vermessung und Erkundung unserer Welt bei. Und die werden insbesondere vor dem Hintergrund der globalen Klimakrise auch für die Klimaforschung immer wichtiger, weil sie eben um unsere Umwelt so detailliert und real erfassen können. In den vergangenen Jahren sind diese LiDAR-Systeme immer kleiner in ihrer Ausführung geworden. Und deshalb werden sie jetzt immer mehr eingesetzt für relativ große technologische revolutionäre Entwicklungen, beispielsweise das autonome Fahren.
Ja, das autonome Fahren geistert ja eigentlich schon seit sehr vielen Jahren in den großen Diskursen um Zukunftstechnologien herum. Aber so richtig schnell kam es dann doch nicht. Das Einzige, wo man das, sag ich mal, sehr nah erfahren konnte, war vielleicht, wenn man einem bei einem Tesla mitgefahren ist und der Autopilot eingeschaltet ist. Kannst du dir denn vorstellen, eines Tages einem Fahrzeug komplett zu vertrauen, in dem du sitzt und wenig bis keinen Einfluss darauf hast, was das Fahrzeug tut?
Absolut. Ich glaube, man darf zwei Dinge nicht aus den Augen verlieren, wenn man sich die Frage stellt, ob man in so einem Auto sitzen mag in der Zukunft. Erstens tun wir das in gewisser Weise ja jetzt schon, jedes Mal, wenn wir in ein Flugzeug steigen, weil die allermeisten Langstreckenflugzeuge haben ja nicht tatsächlich, also da sitzen zwar meist zwei Menschen, eine Kapitänin vielleicht und ein Co-Kapitän, aber die haben hauptsächlich stundenlang den Autopiloten an. Das heißt, wenn ich einer Maschine gar nicht trauen würde, eine solche Strecke zu fliegen, dann sollte ich vermutlich auch nie wieder in ein Flugzeug steigen. Zweiter Punkt, der mir dazu immer einfällt, ich steige ja durchaus auch beispielsweise in ein Taxi, wo ich die Fahrkünste und auch Bewertungsmatrixen und kognitiven Fähigkeiten der Fahrerin oder des Fahrers überhaupt nicht bewerten kann so schnell. Da kann ich nur hoffen, dass der Führerschein noch tatsächlich die aktuellen Fähigkeiten bestätigt. Aber ganz im Ernst, wir steigen so oft in Autos, wo wir uns durchaus in menschliche Risikogebiete begeben, weil wir einfach überhaupt nicht abschätzen können, wie die Fähigkeiten da aussehen. Also absolut, ich glaube tatsächlich, dass wenn wir mal dahin kommen, dass die Autos diese Fähigkeit haben, dass wir sicherer unterwegs sind, weil das bei allem Respekt, den ich für die ethischen Diskussionen um diese Autos oder überhaupt um die Technologie auch habe, muss man ja sagen, dass die Unfallrate beispielsweise höchstwahrscheinlich runtergehen wird. Das zeigen jedenfalls die aktuellsten Studien und auch die, sagen wir mal, Fehlerrate erstmal runtergehen wird. Man darf wirklich nicht vergessen, dass Menschen ja dann doch auch sehr viele Fehler beim Fahren machen.
Und zugleich sind solche Systeme ja auch in der Lage, den Gegenüber oder das Gegenüber zu antizipieren. Also dadurch, dass auch die einzelnen Fahrzeuge untereinander irgendwie kommunizieren können. Und dadurch hat man natürlich einen zusätzlichen Faktor, den man mit einem Menschen eigentlich gar nicht hätte. Okay, ja, aber Vertrauen ist auf jeden Fall ein zentrales Stichwort, wenn es darum geht, ob autonomes Fahren als Technologie in den nächsten Jahren sich wirklich durchsetzen könnte. Und da spielt LiDAR insofern eine sehr wichtige Rolle, weil es eben eine Technologie ist, die ermöglicht, dass die Umgebung adäquat erfasst und auch Hindernisse gut erkannt werden. Und deswegen gilt LiDAR speziell als Schlüsseltechnologie und bietet auch im Vergleich zu kamerabasierten Lösungen, wie das bei Tesla der Fall ist, gewisse Vorteile, weil es auch im Dunkeln funktioniert, auch bei schweren Licht- und Witterungsverhältnissen und weil hier direkt Abstandsinformationen gesammelt werden, also in der Punktwolke. Die Punkte sind Abstandsinformationen, während bei einem Kamerabild natürlich erstmal ein Algorithmus errechnen muss, wie weit denn der Abstand zu demjenigen Objekt ist, was dort mit dem bildgebenden Verfahren entdeckt wurde.
Ja, und auch bei den ersten Prototypen von autonomen Fahrzeugen, da gehörten die LiDAR-Systeme sofort erstmal zur Standardausstattung. Und zwar in Form von diesen eckigen Kästen auf dem Dach der Autos. So war das beispielsweise bei dem weißen Kleinwagen aus dem Google Driverless Car Project der Fall, aus dem die heutige Google-Tochter Waymo hervorgegangen ist. Und in diesem großen Kästen auf dem Dach befindet sich ein rotierendes LiDAR-System, mit dem dann die Umgebung erfasst werden kann. In den Systemen sind also bewegliche Teile verbaut, was das Ganze natürlich relativ fragil für Erschütterungen macht. Und zudem sind diese Systeme auch relativ teuer. Die kosten mitunter mehrere $10,000. Und für den Automassenmarkt ist das also keine technische Lösung, die wirklich preislich ganz optimal ist. Deshalb zusammenfassend kann man sagen, diese LiDAR-Systeme im Kontext autonome Autos sind also sehr groß, teuer und auch recht fragil. Und da kommen wir auch schon zu dem Politikum, welches du vorhin erwähnt hast. Denn Tesla hat sich da einen kleinen anderen Weg gebaut.
Ganz genau, weil gerade aus diesen genannten Gründen hat man bei Tesla eigentlich von Anfang an auf eine Kombination anderer Technologien gesetzt, nämlich eben Kamerabilder, also bildgebende Verfahren, Radar und Ultraschall. Tesla-Chef Elon Musk hat im April 2019 für Aufsehen gesorgt, als er bei einem Tesla-Event zum autonomen Fahren sagte: Jeder, der sich auf LiDAR verlässt, ist dem Untergang geweiht. Und letztlich sollte das heißen, dass LiDAR nur eine Krücke sei, die über die nötigen Entwicklungsschritte für visuelle Systeme hinwegtäuschen würden. Und dadurch, dass es eben so teuer sei, einfach nicht wirklich praxistauglich. Und diese Haltung hat natürlich für eine große und immer noch andauernde Kontroverse gesorgt um die LiDAR-Technologie. Führende EntwicklerInnen müssen eigentlich immer so ein bisschen ankämpfen gegen dieses Statement von Elon Musk, das seitdem auch nie so zu 100% relativiert wurde. Aber letztlich war diese Kontroverse deshalb so groß, weil eben alle anderen Entwickler der Technologie des autonomen Fahrens schon auf LiDAR gesetzt haben und auch noch heute auf LiDAR setzen. Zum Beispiel Waymo, Baidu, das ist eine chinesische Company für autonomes Fahren, Argo AI, GM, Nissan. Aber Gerüchten zufolge soll sogar das Fahrzeug, an dem Apple gerade arbeitet, auch die LiDAR-Technologie verwenden und eine Partnerschaft mit führenden Firmen eingehen, die diese Technologie entwickeln. Ja, und in diesem Bereich gibt es einige Startups und Unternehmen, die diese Entwicklung vorantreiben und auch zunehmend Partnerschaften mit großen Autokonzernen eingehen und dafür auch von großen InvestorInnen unterstützt werden. Schließlich gilt fahrerlose Mobilität als künftiger Milliardenmarkt. Die innovative Lösung dieser Startups und Unternehmen auf die Probleme, die wir eben genannt haben, nämlich dass LiDAR-Scanner in der klassischen Ausführung sehr groß, sehr teuer und sehr fragil sind, sind sogenannte Solid-State-Sensoren. Die sind eben klein, stabil und sehr günstig in der Herstellung. Unternehmen, die daran arbeiten, heißen Lumina, Velodyne, aber auch das Münchner Startup Blickfeld. Den Co-Founder und CEO von Blickfeld, Dr. Florian Petit, haben wir deshalb gefragt, wie diese Solid-State-Sensoren eigentlich funktionieren, wieso sie ein Game-Changer für autonome Fahrzeuge sein könnten und wann wir eigentlich mit serienreifen autonomen Fahrzeugen rechnen können, die mit LiDAR ausgestattet sind. Hören wir mal rein.
Die große Innovation ist hier, dass Kernkomponenten nicht mehr mechanisch aufgebaut sind, also mit Getrieben und Kugellagern und so weiter, sondern dass das Siliziumkomponenten vergleichbar mit Computerchips sind. Also man verwendet hier diese extrem genaue, extrem reproduzierbare Siliziumtechnologie, um Kernkomponenten zu bauen, und dadurch kriege ich einfach hochgenaue, aber auch extrem produktionsskalierbare, also günstig fertigbare, mit einer ganz, ganz hohen Qualität ausgestattete Bauteile. Und die sind eben die Game Changer, die diese Solid-State-Technologie verspricht. Im autonomen Fahren geht es um Sicherheit. Das Versprechen, das eingehalten werden muss von autonomen Fahrzeugen, ist, dass sie sicherer fahren als sogar noch der Mensch. Und dazu brauche ich einfach absolute Zuverlässigkeit von jedem einzelnen Bauteil, aber eben auch von jeder einzelnen Erkennung. Also es ist egal, ob ich damit 2 Minuten fahre oder 10 Stunden fahre. Es muss immer jeden Verkehrsteilnehmer zumindest mal so erkennen, dass es auf jeden Fall den Unfall vermeidet. Und dafür brauche ich eben diese hohe Zuverlässigkeit. Und das können diese Solid-State-Sensoren gewährleisten. Wir rechnen damit, es wird noch so, sag ich mal, in 2 bis 4 Jahren das erste Mal auf der Straße sein. Ja, vielleicht wird es auch schon nächstes Jahr was, muss man mal sehen. Aber das ist so der Zeitrahmen. Und das wird sich zunächst mal auf bestimmte Use Cases beschränken, zum Beispiel auf die Autobahnfahrt. Es wird leider einfach noch ein bisschen dauern, bis es Fahrt aufnimmt. Aber dass es Fahrt aufnimmt, das ist gewiss.
Ja, spannend eigentlich. Das könnte ja doch schneller gehen, als man heute davon ausgehen würde. Im Mai gab es übrigens auch Meldungen, wonach ein Tesla-Modell in Florida gesichtet wurde, das mit einem LiDAR-Sensor der Firma Lumina unterwegs war. Und es gibt auch gewisse Gerüchte zu einer Kooperation der Firmen. Also vielleicht hat man bei Tesla auch seine Meinung geändert zu diesem Politikum um LiDAR-Technologie.
Ja, und die LiDAR-Technologie, die könnte nicht nur in den autonomen Fahrzeugen richtig für Schwung sorgen, sondern auch in verschiedenen Ausführungen einer Smart City, also einer mit intelligenten Systemen ausgestatteten Stadt, beispielsweise in Ampeln. Da könnte so eine Technologie für effizientere Abstimmung im Verkehr sorgen, beispielsweise beim nahtlosen Einfädeln von Fahrzeugen, auch in Kreisverkehren ohne unnötiges Abbremsen oder auch beim Erkennen freier Verkehrskapazitäten etc. Da könnte die LiDAR-Technologie stark helfen. Ein Beispiel mal in Potsdam, da gibt es ein Projekt mit Siemens für eine autonom fahrende Tram. Und die kann auf andere Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer achten und reagieren. Und die kann verschiedene Situationen im Straßenverkehr sofort in Echtzeit vermessen. Und neben Kameras und Radar ist diese autonom fahrende Tram eben auch mit LiDAR-Sensoren ausgestattet, um ihre Umgebung bestens screenen zu können. Auch freie Parkplätze könnten zum Beispiel in definierten Bereichen gut ausgemessen werden und zentral gesammelt werden und dann einzelnen Fahrzeugen direkt mitgeteilt werden. Das würde man dann Smart Parking nennen und könnte zu einer besseren Nutzung des Stadtraums führen. Also die LiDAR-Technologie auch im Kontext der Smart City womöglich ein Game Changer.
Und darüber hinaus gibt es noch zahlreiche andere weitere Anwendungsfelder, in denen die Technologie disruptiv sein könnte, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Man könnte Erntebestände oder die Bodenbeschaffenheit durch Sensoren messen und autonom fahrende Traktoren könnten die sogenannte Präzisionslandwirtschaft ermöglichen. Das bedeutet eine viel effizientere Nutzung von Agrarflächen durch präzises Micromanagement ermöglichen. Leider könnte auch in der Robotik und Automation eine sehr wichtige Rolle spielen, wenn man zum Beispiel an die Roboter von Boston Dynamics denkt, an Spot. Der ist bereits mit einem LiDAR-Sensor für Orientierung und Objekterkennung ausgestattet. Und auch Staubsaugerroboter, die teureren Modelle, nutzen Lasertechnologien wie LiDAR zum Scannen und Mappen der eigenen Wohnung. Und wir haben in der Einleitung schon gehört, in der Architektur, in der Restauration ist es von unschätzbarem Wert, mit LiDAR Objekte ausmessen zu können und so genaue Daten über den Zustand eines Gebäudes zu haben, vor allem dann, wenn keine Pläne historischer Gebäude vorhanden sind. Wir können dazu auch noch mal kurz den Kunsthistoriker Andrew Tallon hören, wieso er diese Lasertechnologie für so spannend hält.
When you're working on medieval buildings, it's difficult to have the impression that you can say anything new, because they've been looked at and written about for ages. I've been interested in the way Gothic buildings stand up, the way they handle themselves structurally. And unfortunately for me, there's nothing written about it. And so I've been using more sophisticated technology these days to try to get new answers from the buildings. The best technology that could solve certain problems like this was the laser scanner.
Neue Antworten zu finden von Gebäuden, die schon lange existieren. Das sagt Andrew Tallon. Dafür hat er die LiDAR-Technologie genutzt, um in diesem Fall Notre Dame zu vermessen. Und wir haben ihm jetzt auch zu verdanken, dass die Restauration hier besser gelingt als ganz ohne Plan. Das ist wirklich beeindruckend. Und das Schöne an der LiDAR-Technologie ist, dass sie mittlerweile auch ganz im demokratisierenden Sinne für uns alle verfügbar ist, nämlich auf ganz, ganz kleinen Geräten, beispielsweise dem neuesten iPhone und dem neuesten iPad. Denn in dem iPad Pro und dem iPhone Pro der 12. Generation gibt es auch einen LiDAR-Scanner und der kann ganz akkurate Umgebungsdaten in einem Umkreis von 5 Metern sammeln. Was heißt das ganz konkret? Ich kann ein Beispiel aus meinem Leben geben, denn ich bin großer Fan von Design- und Architektur-Apps. Beispielsweise habe ich früher so mit 10, 12 die 3D-Traumhaus-Designer, damals nicht App, sondern eher so die Software per CD in meinen Rechner geschoben und habe stundenlang an irgendwelchen Häusern rumdesignt. Und mittlerweile geht das per Handy ganz einfach. Man kann beispielsweise in einem Raum mit der iPhone-Kamera sich einmal 360 Grad drehen, diesen Raum abscannen und sofort einen Grundriss bekommen. Das kann auch bei einem Umzug beispielsweise sehr helfen. Diesen Grundriss hat man dann sofort auch als 3D-Variante, kann dann außerdem Objekte einscannen, die also auch sofort im Grundriss, also in der 3D-Variante des eigenen Raumes erscheinen. Und man kann also per iPhone sofort virtuelle Welten eines Zimmers erschaffen, was ich extrem hilfreich finde und vor allem auch wirklich sehr freudebringend finde. Und das Ganze bedeutet, dass dadurch das iPhone auch im Bereich Augmented Reality ganz andere Möglichkeiten bietet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ausprobiert habt, beispielsweise verschiedene Tiere auf Google zu suchen. Denn dort gibt es sofort bei den gängigsten Tieren, jedenfalls ein Bär beispielsweise, da gibt es sofort die Option See in 3D oder sich in 3D anschauen. Und dann könnt ihr mit eurem iPhone diesen 3D-Bären sofort in euer Zimmer projizieren. Und auch das ist unter anderem dank der LiDAR-Technologie möglich, weil dieses 3D-Modell also in das schnell berechnete Zimmer geworfen wird, sodass ihr also einen Bären vor euch stehen haben könnt. Durch die LiDAR-Technologie sind solche Objekte und Artefakte viel flüssiger und genauer geworden. Das sieht man auch in verschiedensten Spielen, die auf dem iPad Pro und dem iPhone mittlerweile möglich sind. Und übrigens für die Aficionadas vom iPhone in der 13. Generation, da wird ein neuer LiDAR-Scanner erwartet, mit dem dann auch der Porträtmodus für Videos möglich sein soll. Ihr kennt das, diese Schärfe- und Fokuseinstellung im Porträtmodus für Fotos. Das soll jetzt per LiDAR-Scanner bald auch für die Videos möglich sein. Also ihr seht, von der Mondoberflächenvermessung bis hin zur iPhone-Anwendung im eigenen Zimmer gibt die LiDAR-Technologie irre viel her. Und trotzdem muss man natürlich bedenken, wenn wir diese durchaus ja auch sensiblen Umgebungsdaten sammeln lassen, also beispielsweise die Grundrisse von Sicherheitsgebäuden oder auch ehrlich gesagt den Grundriss vom eigenen Zimmer, überhaupt Umgebungsinformationen, die der LiDAR-Scanner im eigenen Handy sammelt, dann dürfen wir nicht vergessen, dass es mittlerweile auch Sicherheitslücken in diesen mobilen Endgeräten gibt. Das heißt, wir speichern durchaus auch wieder Informationen über unsere Umwelt, die mitunter auch in der kürzlichen Vergangenheit gehackt worden sind. Das darf man nicht aus dem Auge verlieren.
Zugleich haben wir heute aber auch gelernt, welche immensen Chancen und Potenziale diese LiDAR-Technologie bietet. Und wir haben auch Dr. Florian Petit noch einmal gefragt, was er denn glaubt, wo diese Technologie künftig zum Einsatz kommen könnte, wenn er mal ganz wild träumen dürfte.
Also man kann LiDAR ein bisschen vergleichen mit der Kameratechnologie. Wir reden jetzt über Kameras für das autonome Fahren, also für LiDAR fürs autonome Fahren, ja. Aber wenn man überlegt, wo überall Kameras eingesetzt werden, ja, auf dem Bahnsteig bis zum Flughafen, bis zu natürlich im Handy, genauso vielseitig kann man LiDARs einsetzen. Wir haben heute, wenn man beispielsweise in Frankfurt am Flughafen durchgeht, haben wir heute Sensoren installiert, die einen dort zählen. Der große Vorteil ist ja vom LiDAR, dass er hier absolut anonym ist. Also wir können sehen, dass da jemand geht, aber nicht wer da geht. Das heißt, im öffentlichen Bereich findet der LiDAR eigentlich hat ganz große Vorteile, weil er einfach die Privatsphäre schützt. Und das haben wir auf dem Bahnsteigen genauso wie auf öffentlichen Plätzen. Aber wir setzen den auch viel im Verkehr ein, zur Verkehrszählung. Das kann halt ganz, ganz zu Tages- und Nachtzeit und auch bei schlechten Wetterbedingungen ganz, ganz robust zählen, wie viele Fahrzeuge und natürlich auch Fußgänger da vorbeigehen, einfach um zu schätzen, was passiert, um den Verkehr zu steuern. Aber es gibt so viele interessante Einsatzgebiete, beispielsweise einer meiner liebsten ist auch Schüttgüter zu vermessen. Also wenn man wissen will, wie groß so hier so ein Schütthaufen ist, kann man das mit dem LiDAR machen. Wir haben jetzt kürzlich erst mit einer amerikanischen Universität die Wellen vermessen. Also das wurde auf einem Pier montiert und es wurde festgestellt, na, wie hoch ist denn die Welle? Kann man vielleicht hier für die Surfer eine Prädiktion oder hier ein Angebot machen? Also es gibt wirklich zahllose Anwendungsfälle und das macht die ganze Sache auch so spannend und deswegen erleben wir auch jeden Tag was Neues.
Als Fazit könnte man vielleicht sagen, dass leider wirklich in vielerlei Hinsicht eine Schlüsseltechnologie der Zukunft darstellt und das vor allem auch im Zusammenspiel mit anderen Systemen leider eine tragende Rolle spielen wird bei der Verschmelzung von smarter Anwendung und unserer Umwelt und dass deswegen eben ein sehr großes Potenzial darin schlummert, vor allem Effizienzen im Bereich Mobilität zum Beispiel zu steigern, aber auch für die Automation in der Landwirtschaft, für Klimaforschung und auch für die Kartografie künftig. Ja. Und ich könnte mir persönlich eigentlich auch vorstellen, dass wir dadurch, dass die ganzen Anwendungen mobiler werden, eines Tages damit auch ein demokratisches Potenzial erfüllen können. Nämlich, indem wir mit unseren Handys in der Lage sind, unsere Umgebung zu kartografieren nach unserer Wahrnehmung. Und wir wissen ja auch, dass in der Kartografie eigentlich Bias und auch ein eurozentristischer Blick schon immer sehr problematisch war. Und vielleicht könnte man auch dadurch, dass Demokratisches möglich ist, seine Umwelt selbst zu vermessen, da einen Beitrag dazu leisten, dass auch die Kartografie oder auch die Darstellung der geografischen Räume, in denen wir leben, demokratischer und fairer wird. Das wäre ja eigentlich ein schöner Ausblick so.
Das finde ich eine sehr schöne Perspektive. Dadurch, dass wir Menschen also nicht mehr selber beispielsweise zum Stift greifen und im wahrsten Sinne des Wortes unseren Weltblick oder unsere Gedankenwelt auf das Blatt übertragen, sondern mit Lichtwellen uns die Welt erschließen und sie vermessen lassen. Das könnte eine etwas demokratischere und etwas akkuratere Weltsicht ergeben. Das war der ADA-Podcast, heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen hier in Düsseldorf bei Audioversum. Wenn ihr uns unterstützen mögt, dann gebt uns doch 5 Sterne, teilt uns auf Social Media oder lest unser Digitalmagazin unter ada-magazin.com. Mehr über die ADA Learning GmbH gibt es unter join-ada.com.
ADA. Heute das Morgen verstehen.